Ausbildung, Hufpflege, Lektion 6, Anatomie, Teil 1, das Muskelgewebe. Streng genommen handelt es sich bei der Muskulatur um ein Organ, da Muskulatur eine bestimmte Aufgabe im Körper erfüllt. Muskulatur ist aber nicht wie ein klassisches Organ nur an einem festen Platz im Körper lokalisiert, sie ist vielmehr in verschiedenen Ausbildungen und Formen über den ganzen Körper verteilt. Die Grundfunktion eines Muskels besteht darin, dass er kontrahieren, sich zusammenziehen kann, um nach einer Zwischenphase der Erschlaffung erneut zu kontrahieren. Das Ergebnis von Kontraktion und Erschlaffung kann eine Formveränderung, zum Beispiel eine Bewegung, sein. Allgemein gesprochen kann man von einer Arbeitsleistung für den Gesamtorganismus sprechen. Die Muskelarten. Man unterscheidet bei Säugetieren zwei Arten von Muskelgewebe. Glatte Muskulatur. Sie wird nicht durch unseren Willen gesteuert und ist folglich unwillkürlich in ihrer Bewegung. Ihre Bewegungen dienen den Organfunktionen, wie Darm, Verdauung, Blutgefäßsystem oder andere. Die Muskelspannung, Tonus, kann bei glatter Muskulatur langanhaltend sein, die quergestreifte Muskulatur. Sie lässt sich wiederum gliedern in die Herzmuskulatur, nicht willkürlich, und in die Skelettmuskulatur, willkürlich. Die Skelettmuskulatur ist für die Körperbewegung verantwortlich. Ihre Bewegung erfolgt willkürlich, wie beispielsweise die Bewegung von Armen oder Beinen. Skelettmuskulatur bewegt durch ihre Formveränderung den statischen Anteil der Bewegungsmechanik, die Knochenstruktur. Damit dies funktionieren kann, muss es Verbindungselemente zwischen Muskel und Knochen geben, durch welche die Arbeit der Muskulatur in eine gerichtete Bewegung der Knochenstruktur gelenkt wird. Diese Verbindungselemente sind die Sehnen. Sehnen sind somit dem Muskel zuzuordnen. Sie sind ein bindegewebsartiger Anteil der Muskeln und verbinden den Muskel in der Regel mit Knochen oder als Zwischensehnen auch einzelne Muskelbäuche. Sehnen sind oft eng vernetzt mit Faszien, die als bindegewebsartige Hüllen den ganzen Körper netzartig umhüllen. Die Sehne ist der stark mit Bindegewebe durchsetzte Endteil des Muskels, der Knochen und Muskeln verbindet und der Kraftübertragung auf den Knochen dient. Sehnen können sich im Gegensatz zu Muskeln nicht kaum zusammenziehen. Sehnen sind vielmehr feste Strukturen, die auf Zugfestigkeit ausgelegt sind, um eine optimale Kraftübertragung auf das Skelett zu bewirken. Dementsprechend können sie auch lasttragende Funktionen übernehmen. In der embryonalen Entwicklung des Organismus gehen Muskelfasern aus Myoblasten, das heißt einzelnen Muskelzellen, hervor, die miteinander verschmelzen und so die Muskelfaser bilden. Für eine zielgerichtete Kraftübertragung sind Muskelfasern wiederum zu größeren Einheiten zusammengefasst, den sogenannten Muskelbündel. Durch Bindegewebsschichten werden diese Muskelbündel zu immer größeren funktionalen Einheiten verpackt, bis schließlich das entsteht, was wir augenscheinlich als Muskel wahrnehmen. Die Gesamtheit des Muskels selbst liegt in einer straffen Schicht von Bindegewebe, der sogenannten Faszie, die den Muskel von dem umliegenden Gewebe und anderen anatomischen Strukturen abgrenzt. Da quergestreifte Muskelfasern aus der Verschmelzung von einzelnen Zellen entstehen, verfügen sie auf der mikroskopischen Ebene über eine charakteristische Struktur. Auffällig ist zunächst, dass sich die Zellkerne in den Randbereichen der Faser sammeln. Hiermit wird der Innenraum der Faser freigemacht für die eigentliche Funktion einer Muskelfaser: das Zusammenziehen und Verkürzen der Muskulatur, die sogenannte Muskelkontraktion. Für diese Kontraktion verantwortlich sind Myofibrillen, die aus einzelnen Filamenten bestehen. Mikroskopisch charakteristisch ist die Querstreifung der Myofibrillen, die namensgebend für die Bezeichnung der Skelettmuskulatur als quergestreifte Muskulatur ist. Letztlich bestehen Myofibrillen aus Eiweißstrukturen und die Streifung ergibt sich durch eine wechselnde Dichtigkeit der kettenförmigen Eiweißstrukturen in einer Muskelfaser. Dabei unterscheidet man im Wesentlichen zwei Hauptproteinstrukturen, Aktin und Myosin. Die kleinste kontraktile Einheit der Myofibrille ist das Sarkoma. Der Ablauf der Muskelkontraktion: kontrahiert der Muskel, dann gleiten die Myosin- und Aktinfilamente ineinander ohne jedoch ihre Länge zu verändern. Hierbei werden die Aktinfilamente in Richtung der Myosinfilamente gezogen. In der Folge verkürzt sich das Sarkoma. Ursache hierfür ist eine Formveränderung der Myosinfilamente. Durch die Verkürzung unzähliger hintereinander geschalteter Sarkomere in einer Myofibrille verkürzen sich die Muskelfasern. Und durch die bindegewebig verbundenen Muskelfasern damit auch der gesamte Muskel. Auslöser einer Muskelkontraktion ist ein Nervenimpuls. Der Energielieferant für die Muskelkontraktion ist ATP, Adenosintriphosphat. Skelettmuskeln arbeiten im Körper aufeinander abgestimmt. Für jeden Muskel, der eine bestimmte Bewegung hervorruft, Agonist, gibt es einen Gegenspieler, Antagonist, der die dem Agonisten entgegengesetzte Bewegung hervorruft. Zum Beispiel das Krümmen und Strecken eines Fingers. Muskeln verlaufen vom Ursprung zum Ansatz. Muskeln, die Extremitäten an den Körper heranführen, heißen Adduktoren. Die Antagonisten der Adduktoren sind die Abduktoren, die Extremitäten vom Körper abspreizen. Flexoren beugen Gelenke, Extensoren strecken Gelenke, Rotatoren führen Drehbewegungen durch. Muskelarbeit erzeugt Wärme. Gestörte Bewegungsabläufe in der Muskulatur bezeichnet man als muskuläre Dysbalance. Das Knochengewebe. Kennzeichnend für Wirbeltiere ist die Tatsache, dass die Stützung des Körpers nicht durch ein äußeres Skelett, wie bei Insekten, sondern durch ein im Körper liegendes, festes Knochengewebe erfolgt. Die Knochen übernehmen dabei folgende Aufgaben: Formgebung, Fortbewegung, Organschutz, Produktion von Blutkörperchen und Blutplättchen und eine Gehörfunktion. Knochen sind nicht statisch. Man muss sich Knochen vielmehr als ein Gewebe vorstellen, welches in einer strukturgebenden, stark ausgebildeten, mineralisierten Knochenmatrix liegt. Knochen bilden zwar feste Strukturen, sie befinden sich dabei aber in einem ständigen Aufbau- und Umbauprozess. So liegen in der Knochenmatrix miteinander verbundene Knochenzellen, die Osteozyten. Es sind einkernige Zellen, die aus knochenaufbauenden Zellen, den Osteoblasten, entstehen. Fein verästelt liegen sie in der mineralisierten Knochenmatrix und werden im Prozess der Knochenbildung selbst eingemauert. Ihre Aufgabe besteht in der Regulation des Knochenaufbaus und Umbaus. Die Gegenspieler der Osteoblasten sind die Osteoklasten, die Knochen abbauen. Die Knochenmatrix. Sie setzt sich zu 25% aus Wasser, zu 30% aus organischen Mineralien, Kollagen und Proteoglykane und zu 45% aus anorganischen Stoffen, Calcium, Phosphat, zusammen. Das Knochenwachstum. Embryonales Bindegewebe, das verknöchert, ist der Ausgangsort für die Knochenentstehung. In diesem Bindegewebe entstehen Osteoblasten, die zunächst das Osteoid, die noch unverkalkte Knochengrundsubstanz, bilden. In der Folge lagert sich Calciumphosphat in das Osteoid ein, wodurch der Knochen an Stabilität gewinnt. Neuesten Forschungsergebnissen zufolge findet das Knochenwachstum in weniger belasteten Phasen nachts statt. Die Oberfläche von Knochen ist mit Löchern und Kanälen zur Knochenversorgung versehen. Zudem ist der Knochen von einer Knochenhaut überzogen. Röhrenknochen sind lange Knochen, die über eine einheitliche Markhöhle verfügen. Man findet sie häufig im Bereich der Extremitäten wie Oberarm, Elle oder Schienbein. Charakteristisch ist ihr Aussehen. Zwei eher runde Knochenenden, die Epiphysen, sind über einen langen Knochenschaft, die Diaphyse, verbunden. Den kurzen Verbindungsabschnitt zwischen Epiphyse und Diaphyse nennt man Metaphyse. Die Diaphyse enthält die Markhöhle mit dem Knochenmark. Hier findet die Bildung von Blutkörperchen statt. Dazwischen liegt jeweils ein verbindender Abschnitt, die Metaphyse. Bemerkenswert ist der Aufbau der Epiphysen, die aus einem statisch aufeinander abgestimmten Geflecht von feinsten Knochenverästelungen bestehen, die sich nach der Hauptrichtung der einwirkenden Kräfte ausrichten und umbilden. Den Epiphysen sitzt im Bereich der Gelenkflächen eine Schicht hyalinen Knorpels auf. Befindet sich ein Röhrenknochen noch im Wachstum, findet sich zwischen Epiphyse und Diaphyse die sogenannte Wachstumsfuge, die Epiphysenfuge. Sie besteht aus hyalinem Knorpel und hat die Aufgabe des Längenwachstums des Knochens. Mit Beendigung des Längenwachstums des Knochens verknöchert die Epiphysenfuge. Auch Knochenstruktur kann sich umbauen. Diese Umbauprozesse sind aber ein langwieriger Prozess.
Je jünger dabei das Pferd ist, desto besser steht es um die Erfolgsaussichten, wenn man eine Stellungskorrektur vornehmen möchte.
Hier kommen verschiedene Verfahren aus dem Bereich der Huftechnik zum Einsatz. Zudem ist eine enge Zusammenarbeit mit Tierärzten und Therapeuten erforderlich. Die Gelenke? Als Gelenke bezeichnet man Verbindungsstellen zwischen Knochen, die der Bewegung dienen. Es gibt unechte Gelenke. Sie sind nur gering beweglich, da sie keinen Gelenkspalt aufweisen. Hier erfolgt die Knochenverbindung entweder bandhaft, indem Kollagenfasern eine straffe Verbindung zwischen Knochen herstellen, wie die Schädelnähte des Kindes, oder knorpelhaft, indem Hyaliner Knorpel Knochen verbindet, wie bei den Bandscheiben, oder knochenhaft, indem das Zwischengewebe durch Knochengewebe ersetzt wird, wie beim B-Kreuzbein. Echte Gelenke. Sie bestehen aus zwei oder mehreren Knochen, die einander mit überknorpelten Flächen berühren. Zwischen ihnen liegt der sehr enge Gelenkspalt. Der Gelenkbereich ist von einer Gelenkkapsel umgeben und die Gelenkhöhle mit Gelenkflüssigkeit ausgefüllt. In der Regel kommen hier die Knochen in gegenseitiger Passform zum Liegen. Passen die Gelenkflächen nicht genau zueinander, ist ein Zwischengelenkknorpel eingelagert, Meniskus. Das Gelenk selbst ist durch Bänder in seiner Struktur fixiert und in seiner Beweglichkeit durch Bänder orientiert. Das Sattelgelenk. Die Funktionsweise eines Sattelgelenks kann man sich am einfachsten erklären, wenn man sich die Sitzflächen zweier Sättel ineinandergelegt vorstellt. Die Hauptbewegungsrichtungen des Gelenks sind Extension und Flexion. Auch möglich sind leichte Ab- und Adduktionen. Das Scharniergelenk. Ein halbrunder Knochen greift in die entsprechend ausgesparte Gelenkfläche eines anderen Knochens. Auf der sattelartigen Gelenkfläche ist vor allem Flexion und Extension möglich. Die anderen Bewegungsrichtungen sind deutlich eingeschränkt. Hier steht die Stabilität im Sinne der gezielten Bewegungsrichtung des Gelenks im Vordergrund. Um ein Abrutschen der Gelenkflächen zu verhindern, greift auf der Innenseite des Gelenks eine Führungsleiste in eine Führungsrinne. Das Wachstum des Skeletts. Das Längenwachstum der Gliedmaßen des jungen Pferdes erfolgt in sogenannten knorpeligen Wachstumszonen in den Endbereichen des Knochens. Das Wachstum der Gliedmaßenknochen in die Breite findet hingegen auf seiner ganzen Länge statt. Allgemein gesprochen ist das Skelettwachstum des Knochens um das 5. Lebensjahr herum abgeschlossen. Dies betrifft vor allem das Dickenwachstum des Knochens, wohingegen das Längenwachstum, das einen wichtigen Einfluss auf die adult ausgebildete Gliedmaßenstellung des Pferdes hat, bereits viel früher endet. So stoppt spätestens nach 9 Monaten das Längenwachstum der unteren Gliedmaßenknochen bis auf Höhe der Wurzelgelenke. Ab etwa 3,5 Jahren ist dann auch das Längenwachstum der darüber befindlichen Gliedmaßenknochen abgeschlossen. Daraus kann man ersehen, dass Fehlstellungen bei Fohlen sehr schnell und sehr früh korrigiert werden sollten. Hat das Pferd diese Altersgrenzen für das Wachstum überschritten, ist keine Korrektur der Stellung, auch wenn der Pferdebesitzer dies oft wünscht und anspricht, mehr möglich.